BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie. Heute möchte ich mal mit Ihnen Karussell fahren am Sonntagvormittag, denn jeder, der auf Jahrmärkten, Volksfesten, Weinfesten und Kirchwein, Kerwas oder Kirwas, sagt man auch zu Ihnen bei uns in Bayern, unterwegs ist, der kennt den Geschwindigkeitsrausch der Achterbahn, der kennt den Gruselfaktor in der Geisterbahn oder auch den Duft von Zuckerwatte in der Nase. Und genauso wie an diesen Dingen begegnet ist jeder auch schon mal ihm oder einem seiner Schaustellergeschäfte irgendwann schon mal beim Feiern. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest ziemlich groß. Lorenz Kalb ist seinerseits nämlich selber Schausteller mit Herz und Seele, zugleich aber auch Funktionär, seit Jahrzehnten engagiert im Süddeutschen Verband Reisender Schausteller und Handelsleute. Ja, always on the road und the show must go on, zwischen diesen beiden Extremen. Da spielt sich das Leben eines Schaustellers ab und tut es immer noch. Mit anderen Worten, wären Sie, Herr Kalb, ein sesshafter Mensch, einer, der im Leben einen festen, sicheren Rahmen braucht, mit viel Sehnsucht nach Ruhe und Beständigkeit, dann säßen wir vermutlich heute nicht hier und würden nicht über die reisenden Schausteller und Handelsleute sprechen, oder?
Ja, das ist genauso. Ich sage erstmal grüß Gott, aber es ist tatsächlich so, wir können gerade 4 Wochen vor Ostern, meine Frau ist ja gar keine Schaustellerin, aber die hat das Gleiche in sich. Wir müssen raus zu unseren Gästen, wir müssen raus zu unseren Freunden, wir müssen auf die Volksfestplätze. Das ist also völlig unmöglich. Wir haben es in der Pandemie leider erleben müssen, dass wir im Haus festgenagelt waren. Wir müssen raus, wir müssen auf die Volksfestplätze. Das ist für einen Schausteller nicht anders denkbar.
Gerade mal eine Woche ist jetzt her, da ist es zu Ende gegangen, das Nürnberger Herbstvolksfest. Haben Sie sich schon ein bisschen erholt davon?
Ja, wir sind das ja gewohnt von einem Fest zum anderen, aber das Heimspiel ist natürlich immer schon besonders anstrengend. Das ist eindeutig so, da ist richtig Herzblut noch dabei.
Herbst und Herzblut, das ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern das Herbstvolksfest hat auch schon eine lange, traditionsreiche Geschichte.
Ja, wir werden 2026 tatsächlich das 200. Volksfest feiern dürfen. Wir haben schon eine kleine Kommission, die schon überlegt, was da alles möglich ist zum Feiern. Und wir sind ja nicht kirchlich geprägtes Fest, sondern das wurde zu Ehren von König Ludwig damals als Pferderennen ins Leben gerufen, 1826. Und seitdem wurde es stetig weiterentwickelt. Und jetzt wollen wir natürlich dann schon auch richtig feiern. 200 Jahre ist ja nochmal eine schöne Zahl.
Die Fürther Kirchweih allerdings, weil Sie es gerade gesagt haben, die hat eine andere Tradition oder ein anderes Herkommen. Ist es für Sie auch ganz interessant, einmal sich damit zu beschäftigen, welche Geschichte, welche Wurzeln solche Feste haben?
Ja, selbstverständlich. Das älteste Volksfest in Deutschland ist über 1200 Jahre alt. Ich war heuer auch gastiert in Kiliane. Die feiern in Kürze auch das 1000. Kiliane-Volksfest in Würzburg. Ja. Und das interessiert natürlich schon, wie die Feste entstanden sind. Schausteller sind immer mit dem Fortschritt, mit der Nachhaltigkeit, aber auch mit der Vergangenheit verbunden. Das ist ja selbstverständlich. Das sind unsere Wurzeln.
Was waren denn jetzt dieses Jahr zum Beispiel die Highlights auf einem solchen Herbstvolksfest? Wo würden Sie sagen, da hatten wir was Besonderes jetzt zu bieten?
Naja, wir sind, und da sind wir ein bisschen stolz drauf, in der Stadtgesellschaft sehr anerkannt. Und wir sind das sicherste, sauberste und innovativste Volksfest in Deutschland. Wir haben sogar mehrere Auszeichnungen deswegen bekommen, weil wir halt Dinge machen, die es auf anderen Volksfesten nicht gibt. Zum Beispiel den Azubi-Lehrgang Speed Dating am Riesenrad, wo dann Personalchef von großen Firmen kommen, wie Aldi Polizei und so weiter, Sparkassen und so weiter. Und die Bewerber fahren dann eine Runde mit dem Personalchef, stellen sich vor und nach der Runde wechseln sie dann in die nächste Gondel.
Okay.
Das sind Dinge, genauso wie wir den Volksfest-Biathlon erfunden haben, wo dann in der Früh der Post-SV hier Läufe macht und man muss 5-mal treffen an der Schießbude, dann geht's weiter. Genauso wie den Magic Friday, wo dann Steampunk-Szene kommt, gigantische Maschinen mitbringt. Also wir haben Dinge dort erfunden, wie Frühstück im Riesenrad auch und so weiter. Viele Dinge, die Ladies Night ist außerordentlich in Nürnberg. Jeden Tag ist was los, jeden Tag ein Rahmenprogramm. Es ist leicht, irgendeine Techno-Party zu veranstalten, aber ein Volksfest hat den Anspruch, dass es für alle da ist, für alle Generationen. Und da muss man natürlich ein gutes Rahmenprogramm zu der Attraktivität des Festes noch zusätzlich haben.
Dieses Speed-Dating für die Auszubildenden und auf der anderen Seite die Arbeitgeber, die natürlich Nachwuchs sorgen, ist jetzt eine neue Entwicklung. Klar, natürlich, es gibt immer weniger Menschen, die sich für Ausbildungsstellen interessieren und es gibt immer mehr Bedarf natürlich an jungen Leuten. Das heißt, da waren Sie und sind Sie am Nerv der Zeit. Haben Sie auch Rückmeldungen, ob das auch tatsächlich klappt, wenn man da einmal miteinander Riesenrad fährt, ob dann ein Auszubildendenvertrag zustande kommt?
Ja klar, haben wir da Rückmeldungen. Die sind alle positiv gestimmt. Wir sind auch ausgezeichnet worden vom Bayerischen Sozialministerium deswegen, dass wir das machen. Wir haben das so in uns, immer solche Dinge zu machen. Egal, im Frühjahr zum Beispiel, da werden immer 7000 Menschen mit Handicap eingeladen aus der ganzen Metropole. Region. Wir öffnen vormittags, wir verraten aber nicht an welchem Vormittag, nur den Betroffenen, öffnen wir das Fest und die fahren dann vollkommen umsonst ein paar Stunden lang. Da gibt es ein Abschlusskonzert mit der Behindertenband und genauso laden wir Kinderheime ein oder wir haben Schulstunden auf dem Festplatz, Physik- und Mathestunden, die wir ausgearbeitet haben, die am Looping, am Riesenrad dann abgehalten werden von den Lehrern der Stadt.
Toll.
Die kommen mit den Kindern raus. Also wir haben wirklich tolle Ideen am Volksfest und wir machen Backstage-Touren, wo wir die Leute immer fragen, sagen Sie uns, ganz wichtig für uns, sagen Sie uns, was wir besser machen können.
Sie hören den BR-Schlager Brunch und Lorenz Kalb ist heute zu Gast, engagiert im Süddeutschen Verband Reisender, Schausteller und Handelsleute. Das ist ein Verband, das könnte man sagen, das ist wie so eine Art Berufsverband oder Interessensvertretung. Und da waren Sie ganz lange erstens mit dabei und zweitens auch an der Spitze. Der Schausteller. Was ist das eigentlich für ein Wort? Da steckt ja so ein bisschen Schau drin, aber auch zur Schau stellen. Was ist das für ein Beruf?
Ja, das ist natürlich gleichzeitig, kann man sagen, fast Berufung, ja, dieser Beruf. Wenn ich jetzt wieder an den letzten Sonntag denke, wo der ganze Festplatz bei wirklich fünfstündigen Dauerschütten abgebaut wurde von den Kollegen, da muss man dann schon motiviert sein, das nicht einfach zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Nein, das ist Berufung. Und Schaustellen ist natürlich in einer unheimlichen Vielfältigkeit. Es kommt natürlich auch von der Schaubude, ja, früher von den Artisten, was alles in der Vergangenheit damals angeboten wurde. Aber die Schaubude ist leider ausgestorben mit der Frau ohne Kopf und was es da alles gab. Leider, sage ich immer, weil diese Geschäfte, auch die Überschlag-Schiffschaukel, gibt es in der Form nicht mehr. Das waren alles Dinge, die die Leute auch mal zum Stehen gebracht haben, wenn sie am Festplatz sind, dass sie einfach nicht in einer halben Stunde um den Platz rummarschiert sind und sagen, Mensch, jetzt habe ich 50 Euro ausgegeben, das war es mir nicht wert. Wir achten immer drauf, dass es zum Beispiel eine Hau den Lukas gibt, wo die Leute dann stehen bleiben, sich amüsieren, denn uns ein Volkfest hat ja immer zuallererst mal Eintritt frei. Ja, also man muss nichts ausgeben dort. Und wir schauen immer, dass es solche Schaustücke, sage ich mal, Schaubelustigungen gibt, wo man von außen auch mal hinschauen kann, ohne Geld auszugeben.
Ne? Erst einmal Zuschauer.
Genau. Und deswegen ist es natürlich schon Berufung für jeden einzelnen Kolleginnen und Kollegen, dass sie ihr Geschäft präsentiert. Wenn man in Nürnberg rumläuft und schaut sie in die Geschäfte rein, da soll man sich mal die Mühe machen, die Krebsstände, wie die dekoriert sind, die Spielgeschäfte, wie die Leute animieren, mitzuspielen, wie sie dann anfeuern. Das alles gehört zu dem Beruf des Schaustellers. Wenn die Fahrgeschäfte, manchmal, wenn man ja, sag ich mal, kopiert von den ein oder anderen Journalisten, der das dann versucht. Jetzt geht die Fahrt ab und so weiter. Also das sind alles Dinge, wo die Kolleginnen und Kollegen sich zur Schau stellen, aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass das Publikum amüsiert wird, die am Platz flanieren.
Und der Verband repräsentiert insbesondere die reisenden Schausteller. Heißt es gibt auch Nichtreisende, also vor Ort Seiende?
Ja, das Reisen, das kommt davon, wie man Reisen definiert. Es gibt natürlich auch Schaustellerkollegen, die zu Hause wohnen und dann nur noch ein paar Kirchwein machen, vor allem wenn sie dann im höheren Alter sind, die nicht mehr quer durch die Lande fahren. Ich persönlich bin auch früher am Bremer Freimarkt gewesen, am Cannstatter Wasen und bewege mich jetzt in Franken mit unserem Betrieb. Das entscheidet jeder für sich, aber Schausteller gibt es eine genaue Definition, gesetzliche Definition, weil bei uns darf natürlich nur Mitglied sein, der tatsächlich Schausteller ist. Ob der jetzt im Wohnwagen unterwegs ist oder zum Beispiel von seiner Wohnung oder von seinem Haus aus dann dem Festplatz jeden Tag hin und her fährt, das ist dann seine Sache.
Aber so ein Ausbildungsberuf in dem Sinne ist es nicht.
Ist es nicht. Wir haben eine Branche dabei gehabt, den Beruf des Eisherstellers. Die haben das gemacht. Aber das ist natürlich schon mit ganz schön Aufwand zu vergleichen. Ich denke, der Ausbildungsberuf selber, das ist einfach zu vielfältig bei uns. Das ist das Problem. Wir selber haben natürlich Beko-Lehrgänge, wo die jungen Leute dann ausgebildet werden in handwerklichen Dingen, aber auch in kaufmännischen Dingen. Meine Enkelin, ich habe 3 Enkel, 19, 18, 17, hat jetzt gerade die Schule verlassen als Klassenbeste. Und alle 3 möchten gerne den Beruf des Schaustellers ausüben, also sind jetzt auch dabei. Und es ist dann praktisch die 7. Generation in meiner Familie. Also das ist schon eine lange Tradition.
Vicky Leandros im BR Schlagerbrunch. Ich liebe das Leben. Bei mir ist Lorenz Kalb, Schausteller, Legende aus Franken. Auch dieses Lied ist Legende und hat auch viel mit den Schaustellern zu tun. Oder andersrum ausgedrückt, viele mögen, viele lieben es. Wo kommt das her?
Ja, das hat natürlich auch ein bisschen mit zu tun, dass wir die alte Zirkus-Slogan, das Show must go on, wenn man hinten weint oder hinten gerade einen Ehekrach hatte oder Bauchweh, wenn man vor zum Publikum kommt, dann hat man zu lachen und freundlich zu bedienen. Und das sagt das Lied ja ein bisschen aus. Egal was passiert, ich liebe das Leben. Das Karussell wird sich immer weiter drehen, ist natürlich auch nochmal mit unserem Beruf verbunden.
Man darf noch nicht rausfallen.
Es ist richtig. Aber es ist ja praktisch ein Aufruf, immer weiterzumachen. Auch wenn man mal einen Niederschlag bekommt, dann geht's weiter. Und keine Sorge, wir kämpfen uns schon durch. Und deswegen ist das schon eine kleine Schaustellerhymne natürlich auch. Aber ich merke immer mehr auf den Festplätzen, dass es auch beim Publikum absolut eine totale Hymne geworden ist. Und ich spiele das auch fast täglich, weil die Leute das einfach wünschen.
Wie auch der Schlager ja allgemein sich inzwischen ja eine Renaissance erarbeitet hat und vor allem gerade jetzt nicht nur beim Skifahren, sondern eben auch beim Volksfestbesuch ein gern gehörtes Genre ist.
Richtig, und ich sage aber da ausdrücklich nicht Ballermann. Wir möchten kein Ballermann sein, das haben wir in der Pandemie oft genug erklären müssen. Wir sind Familienfeste, aber genau das Thema, wir haben an den beiden Donnerstagen, haben wir überall am Platz gleiche Musik in Nürnberg, gibt es nirgendwo anders. Haben einen Live-DJ, der im Autoscooter sitzt und für den ganzen Platz Musik macht. Und da verzichtet man natürlich schon mal auf Techno und solche Dinge. Da sind viele Schlager dabei. Gute Laune-Musik, sage ich mal. Ich sage immer als Beispiel, man höre Mambo No. 5 und läuft um den Platz und hat Spaß.
Genau.
Ja, genau soll das sein.
Sie haben gerade den Autoscooter erwähnt. Das ist ja so eine feste Größe. Seit ich klein bin, kenne ich den Autoscooter. Welche Dinge müssen bei einem Volksfest auf jeden Fall immer dabei sein? Worauf würden Sie nie verzichten?
Ja, zuallererst die Begegnungen. Also die Begegnungen mit den Menschen ist das Schönste. Aber es gibt natürlich auch Symbole wie das Riesenrad, der Kettenflieger und natürlich auch der Autoscooter als Flirtbörse. Ich habe ja selber einen Autoscooter gehabt, lange Jahre. Den ersten Disco-Autoscooter in Bayern. Wir haben da tolle Sachen gemacht. Ich habe die Leute jeden Tag einfach tanzen lassen, 20 Minuten lang um 9. Die anderen haben mich für verrückt erklärt. Aber wir haben den Captain Hollywood bei uns auftreten lassen, mitten an der Fahrbahn. Also ganz wilde Zeiten. Disco Light ist in Nürnberg vielen noch ein Begriff von früher. Und die jungen Leute, die kommen jetzt zu mir an die Gastronomie und sagen, Mensch, damals, das war super. Diese Dinge gehören dazu. Genauso natürlich, gerade in Franken ist es wichtig, die Kulinarik muss passen. Die Leute wollen gut essen. Was wir in Nürnberg da anbieten, mit selber gemachte Bratwurst oder Kartoffelsalat, da freue ich mich jetzt schon immer wieder drauf. Egal, wo man hingeht, auch auf der Fürther Kirchweih kann man sehr, sehr gut essen. Und das gehört einfach zum Volksfest dazu. Der Mix gehört dazu.
Stichwort Kulinarik, aber auch Kettenflieger. Es war ja eine große Ehre auch für uns. 75 Jahre Bayerischer Rundfunk. Wir hatten in diesem Jahr eine große BR-Kerwa im Park hier bei uns im Studio Nürnberg. Und auch da haben Sie uns tatkräftig unterstützt. War das für Sie auch ein Erlebnis, so was neu aus dem Boden stampfen, was es so in der Form gar nicht gab?
Ja, natürlich. Ich mache sowas natürlich gern. Siehe die Nürnberger Kinderweihnacht, die früh um 3:30 bei einer Flasche Rotwein bei mir am Küchentisch erfunden wurde quasi. Oder den Stadtstrand, den ich mit einigen Freunden kreiert habe in Nürnberg. Das sind lauter Dinge, die wirklich nagelneu waren und vorher nicht gab. Und genauso ist natürlich das hier gewesen. Sehr, sehr aufregend am Anfang. Aber dann haben wir es hinbekommen. Und der Kettenflieger, der kam ja von der Eudenwiesen extra hierher gefahren. und ich glaube, die Leute waren auch begeistert, die das gesehen haben. Das war Top-Qualität von Schaustellerkollegen, die wir hier aus Delmenhorst, diese große Rutschbahn, die da war und so weiter. Also das war schon ein Erlebnis. Wir hätten uns vielleicht nur ein bisschen ein schönes Wetter gewünscht damals. Aber
trotzdem sind über 10.000 Leute gekommen. Ja. Und Sie haben es gerade erwähnt, Kettenflieger, gleichzeitig die Eude Wiesen. Also auf der einen Seite immer schneller, immer höher, immer weiter. Gleichzeitig aber auch diese Sehnsucht nach Nostalgie auf dem Volksfest.
Ja, ist eindeutig so. Wir haben ja auch des Öfteren schon mal nostalgische Ausstellungen gemacht. Kostet natürlich unglaubliches Geld. Ich habe ja selber eine Konzertorgel in der Halle stehen. Die ist also 6 Meter großer Wagen, die bei meinem Großvater noch am Kinderkarussell das Musikinstrument war. Und die hole ich aber nur zu ganz besonderen Anlässen raus. Ja, also sowas machen wir gerne, weil ich auch merke, dass das Publikum sich dafür interessiert, wenn man sowas mal wieder vorführt. Aber da haben Sie vollkommen recht. Das höher, schneller, weiter, das stößt ja irgendwann mal auch an seine Grenzen. Ja? Und deswegen ist es gut, dass man genau den Mix hat, um alles anzubieten.
Das Herbstvolksfest in Nürnberg ist vor kurzem zu Ende gegangen. Lorenz Kalb hat sich schon erholt davon, sitzt frisch bei mir am Sonntagvormittag hier im BR Schlager Brunch. Hatten Sie eigentlich Mühe, Schaustellerkollegen dazu zu bewegen, da mitzumachen? Oder ist es im Gegenteil so, dass Ihnen da die Bude eingerannt wird und jeder möchte seinen Platz haben auf so einem attraktiven Volksfest wie hier in Nürnberg?
Also man muss schon sagen, dass der Markt, sage ich mal, an sich ist enger geworden. Vor ein paar Jahren, vor der Pandemie, kamen ein paar Herrschaften aus Dubai und haben uns ein paar Geschäfte aus Deutschland weggekauft für irgendeinen Freizeitpark in Abu Dhabi oder sonst wo. Und natürlich hat die Pandemie auch wirklich Schmerzen bereitet und die hat auch Folgen hinterlassen. Da sind einige bei uns in Nürnberg zum Beispiel gute Zelte, wo man richtig gut essen konnten. Wir hatten 5 Stück am Platz. 4 davon haben aufgehört. Also da wieder einen Nachfolger zu finden, war nicht so einfach. Aber man hat es gesehen, am Frühlingsvolkfest waren 4 Achterbahnen. Jetzt haben wir eine der größten Achterbahnen am Herbstvolkfest gehabt, die nach uns, nach London zum Hyde Park weitergefahren ist. Also da man sieht schon, welche Größenordnung das hat. Das ist eine Wilde Maus, die kennt man ja. Und um die Wilde Maus ist auch noch mal eine Achterbahn rumgebaut. Und man kann die Fahrt auch noch mit der VR-Brille genießen. Also sehr spektakulär. Und wir haben Top-Fahrgeschäfte, also aus ganz Deutschland. Und deswegen kann man schon sagen, dass unser Volksfest auch bei den Schaustellern sehr beliebt ist. Aber auch das muss man sich erarbeiten. Das muss man ganz toll sein. Man darf das natürlich auch nicht überziehen. Man darf nicht zu viele Fahrgeschäfte da haben. Man darf nur möglichst nur eine Geisterbahn da haben, dass das Publikum auch Vielfalt hat, aber auch die Kollegen dann wirtschaftlich zurechtkommen. Aber wir können uns nicht beschweren. Jetzt ist es ja so, wie Herberger gesagt hat, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Bei uns ist das genauso. Jetzt bis 30.09. läuft die Ausschreibung. Man muss sich bei der Stadt Nürnberg bewerben. Das ist ja der offizielle Veranstalter auch. Und dann geht schon in die Planung fürs kommende Jahr.
Die Wilde Maus, die kenne ich vom Prinzip her, glaube ich, aus Wien. Im Wiener Prater steht ja auch so ein Exemplar. Und auch der Kabarettist Hans Hader hat die, glaube ich, bekannt gemacht. Das ist doch die, wo man quasi auf die Kurve zufährt und dann im letzten Moment dreht dieser Wagen erst. Man denkt, man fällt erst mal runter, aber dann geht's doch gut.
Ganz genau. Das gibt's eigentlich schon länger. Das gab es früher sogar in Holz. Ich kann das nur als Junge, kann ich mich noch in Holz erinnern. Dann ist es zeitlang verschwunden und dann hat die Firma Mack und die Firma Maro aus München, das sind 2 Herstellerfirmen. Mack ist der, der den Europapark hat auch. Der hat die Wilde Maus dann in Stahl gebaut. Und genauso wie Sie sagen, ist natürlich noch perfektioniert worden. Und jetzt gab es noch einen drauf mit dieser Wilden Maus, wo eine Achterbahn umherum gebaut wurde. Also sehr spektakulär. Besser kann man sich's nicht vorstellen.
Das ist natürlich Nervenkitzel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hofft man dann auch immer, dass das alles ordentlich zusammengeschraubt worden ist und jemand am Schluss nochmal drüber geschaut hat. Wie sicher muss ein solches Volksfest auch sein?
Ja, die Sicherheit unserer Gäste ist das allerhöchste Gut. Da brauchen wir gar nicht weiterreden. Da gibt es Abnahmen nicht nur von der LGA, die jährliche Prüfung. Es wird auch auf jedem Festplatz nochmal geprüft. Der fahrende Bauabnahme fährt um einher und besucht jedes Fahrgeschäft. Das ist vollkommen klar, dass das sein muss. Die Sicherheit ist das Wichtigste überhaupt.
Wie kommen denn die Menschen, die bei den Fahrgeschäften an den Kassen und vor allem an den Mikrofonen sitzen, eigentlich auf diese lustigen Sprüche, Herr Kalb? Die haben das vorhin ja so kurz erwähnt gehabt. Sind es Kollegen, die auch privat immer Vollgas geben oder schalten die hoffentlich nach Feierabend auch mal wieder runter aus dieser Laune, am Mikrofon zu sein?
Ja, manchmal wundert man sich wirklich, wie so zarte junge Damen zum Beispiel plötzlich solche
auch Sprüche, die Damen natürlich.
Sprüche raushauen. Also das liegt wahrscheinlich dann schon in der DNA eines Schaustellers, dass er das kann. Also mein Vater hat ja selber ein Fahrgeschäft gehabt und der hat mir damals gesagt, in 15 Minuten bin ich wieder da und wenn du nichts ins Mikrofon gesprochen hast, gibt's Ärger.
Ja. Was und, waren Ihre Sprüche so? Kann man mal Beispiele
nennen? Ja, das kann man, denke ich, nicht. Das würde jetzt irgendwie doof rüberkommen, wenn man das jetzt versucht zu simulieren. Ja,
aber man muss auf jeden Fall mehr als zusteigen dabei sein.
Ja, um Gottes Willen, das sagt man natürlich, zusteigen dabei sein oder spielen Sie mit bei der Verlosung oder solche Dinge. Aber dann, wenn es zur Sache geht, ja, wenn die Leute drin sitzen, wenn das Licht kommt, wenn die Atmosphäre kommt, dann lässt man sich ja selber mitreisen als Rekommandeur. So nennen wir die Herrschaften, die da am Mikrofon sitzen. Und dann gibt man Gas und da kommt es von innen raus. Das kann man gar nicht lernen. Das ist einfach so. Heute hat man natürlich nur technische Möglichkeiten mit Echo und alles Mögliche. Das hatten wir früher nicht so. Am Autoscooter habe ich eigentlich gar nicht rekommandiert, weil da hat die Musik mehr Rolle gespielt. Ja. Aber Verlosungen hat man ja auch. Da musste man die Leute auch animieren, was hier mitzumachen.
Und über Modebegriffe wie Work-Life-Balance, über die viel gepriesene Trennung von Arbeitsstelle und Freizeitbereich, da können die Schausteller und Schaustellerinnen wahrscheinlich nur müde lachen drüber, oder?
Das ist richtig. Also wir müssen tatsächlich vor Ort sein. Natürlich haben wir auch hinten im Wohnwagen unseren Laptop stehen und machen dann nach Feierabend, werden die E-Mails beantwortet. Das sage ich auch immer jeden, der uns ein bisschen quält. Denkt dran, wir sind von früh bis Nacht selber am Geschäft und alles, was wir machen müssen, am Briefe schreiben, kommt nach Feierabend. Also bei uns gibt es keine Work-Life-Balance.
Also damit andere feiern entspannt, heißt es für Sie schon auch harte Arbeit?
Das ist harte Arbeit. Natürlich haben wir auch im Februar dann eine gewisse Zeit, wo man dann auch mal im Urlaub fährt. Aber wenn die Saison läuft, gibt es kein Pardon.
Mein Gast ist heute der altgediente Schausteller Lorenz Kalb. Immer noch aktiv, aber nicht mehr mit Karussells, glaube ich. Sie haben sich jetzt zurückgezogen auf einen kulinarischen Bereich.
Ja, Gastronomie. Ich bin quasi jetzt der Dischjockey im Geschäft meiner Tochter sozusagen.
Gegessen wird immer sozusagen?
Getrunken. Wir haben Getränke, da große Vielfalt, aber kein Essen. Mhm. Aber meine andere Tochter, die hat Essen, die bietet Pommes an in verschiedenen, aus selber gemachten Kartoffeln mit verschiedenen Soßen und solche Dinge. Also gegessen wird schon immer, aber man muss Qualität bieten. Man muss die Leute für sich gewinnen. Auch gerade die Franken sind da sehr anspruchsvoll.
Qualität beim Feiern und Nostalgie, die haben wir schon angesprochen, Herr Kalb. Hat denn das Kettenkarussell noch eine Zukunft? Ich meine, das Prinzip kann man ja nicht mehr wirklich weiterentwickeln.
Nein, im Gegenteil. Es gibt ja DIN-Normen. Das war auch für uns jahrelang jetzt ein Riesenproblem, dass eine neue DIN-Norm erfunden wurde oder praktisch entwickelt wurde für solche Fahrgeschäfte. Und überall in Europa stand oben drüber, für bestehende Fahrgeschäfte gilt das nicht. Ja? Und nur Deutschland hat diesen Satz einfach durchgestrichen. Und jetzt musste gerade der Kettenflieger riesen investieren. Wenn man sich vorstellt, ich sage es jetzt mal kindlich, ja, ein Kettenflieger war früher für 75 Kilo plus Sicherheit. Jetzt muss er plötzlich 100 Kilo plus Sicherheit haben. Das heißt, die Kette muss auch verstärkt werden. Mhm. Das heißt, auch der Träger muss verstärkt werden. Und wenn es darauf ankommt, das ganze Geschäft.
Im Prinzip müssen Sie ein ganzes Karussell neu bauen.
Genau, das haben jetzt die Kollegen alles gemacht die letzten Jahre. In der Pandemie war ja ein bisschen Zeit dafür. Also die sind nochmal top hochgerüstet worden auf Sicherheit, auf die neuen DIN-Normen angepasst, sodass man sagen kann, also es wurde das Bestmöglichste gemacht, um immer die Sicherheit zu gewährleisten. Und das natürlich, der Kettenflieger ist ein Klassiker, der immer noch ankommt. Wir haben ja einen Wellenflug, wo sich dann der Kettenflieger besonders dreht, dass man dann auch mal hochfliegt, einmal unten
wo
fliegt.
So kippt, ne? Immer ja, auf so die eine Seite.
Ja, genau. Und das ist natürlich die Weiterentwicklung eigentlich des Kettenfliegers schon.
Und weil Sie sagen, man muss jetzt mehr Gewicht einplanen, ist es tatsächlich so? Ich meine, die Fluggesellschaften klagen ja auch drüber, dass die Leute, sagen wir mal, kilomäßig mehr auf die Waage kriegen. Ist es auch quasi ein Ausfluss dieser Entwicklung?
Ja, das ist in die DIN-Norm mit eingeflossen, gehe ich mal von aus. Da sind ja Ingenieure, die da dran sind oder weiß gar nicht, wer das alles so erstellt, solche DIN-Geschichten. Da ist die Industrie ja meistens mit dabei. Da bin ich auch der zu wenig Fachmann, um das zu beurteilen. Ich weiß nur, dass es für die Schausteller eine brutale Investition und auch Aufregung war.
Mhm. Aufregung gab es natürlich auch, als jemand mal aufgefordert wurde, vielleicht das Äußere seines Fahrgeschäftes ein bisschen zu verändern. Das heißt ja auch mit der Zeit gehen. Da hing ja auch der Haussegen bei manchen Kolleginnen und Kollegen schief, als es hieß, ja, bestimmte Motive sind vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, sind vielleicht so aus den 50er, 60er Jahren. Wir müssen da was Neues draufmalen. Hat sich das wieder ein bisschen beruhigt?
Es hat sich beruhigt, aber es ist in meinem Herzen ist es immer noch eine Katastrophe, sowas. Weil man muss sich ja vorstellen, das hat ja nicht der Schausteller hingepinselt, ja, sondern das hat ein Künstler gemalt. Ja. Das sind ja handbemalte, heutzutage macht man Airbrush, aber damals gab es ja tatsächlich handbemalte Fahrgeschäfte und da ging es um den Zeitgeist. Ja. Also das heißt, wenn in den 70ern jemand das gemalt hat, dann hat er ein ganz anderes Gefühl für die Sache gehabt wie heutzutage. Natürlich haben die Schausteller reagiert und natürlich ist es so, wenn tatsächlich eine Brust zu sehen ist, dann kann man ein Bikini drüber malen lassen, das haben wir genau auch gemacht. Wenn was tatsächlich auffällt, dass man sagt, komm, das ist halt nicht mehr zeitgemäß, aber ich finde diese ganze Diskussion in der Gänze schon sehr, sehr überzogen.
Der BR-Schlager Brunch heute im Zeichen der Volksfeste und Festivitäten in ganz Bayern und vor allem natürlich in Personam durch Lorenz Kalb in Franken. Da haben wir das Annafest, wir haben die Erlanger Bergkirchweih, Kiliani haben wir schon erwähnt in Würzburg, das Kronacher Freischießen. Dazu haben Sie auch eine ganz besondere Beziehung. Eigentlich im Frankenwald und für viele auch unbekannt, aber ein sehr, sehr traditionsreiches Fest.
Ja, das ist was ganz Besonderes. Da spielt zum Beispiel die Big Band der Bundeswehr. Kostet ein Wahnsinnsgeld, glaube ich, über 100.000 Euro kosten die. Und das ist eine alte Tradition, die auch über 100 Jahre schon ist, dass die in so einer Art wie Pavillon, wie in einem Kurbad, ja, spielen die. Und da sind 2.000 Zuschauer außen und die spielen tatsächlich vom Queen Medley bis zum Marsch alles Mögliche. Also man kann auf 2 Meter ran an die Musiker und kann diese wirklich tolle Qualität genießen. Aber es ist auch sehr familiär. Und wie gerade gesagt, ist es natürlich auch ein Schützenfest, veranstaltet vom Schützenverein. Und da ist man automatisch Mitglied, ich seit 50 Jahren. Und da gibt man dann auch einen Schuss, den Königsschuss ab. Das ist also ein freihändiger Schuss. Und da schießen ja Weltmeister und Olympiasieger mit und alles Mögliche. Die wollen unbedingt, manche Menschen, mein Vater hat auch dazu gehört, der war sehr guter Schütze, ich kann gar nicht schießen. Und der wollte immer Schützenkönig werden. So sind auch viele, die es unbedingt werden wollen. Und vor 2 Jahren habe ich immer normalerweise einen halben Meter daneben geschossen, dass ich ja nicht nein treffe aus Versehen. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, wurscht. Und so als wenn mein Papa vom Himmel das Gewehr geleitet hätte, habe ich mitten nein geschossen und war dann tatsächlich ein Jahr lang Schützenkönig in Kronach.
Okay, da gratulieren wir noch nachträglich dazu. Ja. Das ist natürlich etwas, was man nur einmal im Leben vermutlich, was einem das vergönnt ist sozusagen. Jetzt haben Sie es gerade erwähnt, es gibt oft Vereine oder Bürger, die dahinter stehen hinter einer solchen Ausrüstung oder Ausrichtung eines Festes. Selten sind es Brauereien oder auch Kommunen. Jetzt gibt es immer mehr Auflagen, die diese Vereine erfüllen müssen. Und wir kriegen auch immer so in der Berichterstattung gespiegelt, es wird für viele Vereine fast nicht mehr tragbar, solche Feste auszurichten. Viele geben auch auf und sagen, das können wir nicht mehr machen. Ist das eine gefährliche Entwicklung?
Ja, also zuallererst muss ich sagen, es muss unbedingt sein, dass das die Bevölkerung, die Vereine, die Bürger, die Bürgerinnen ihr Fest feiern wollen. Sonst braucht man gar nicht hinkommen. Ja? Also wenn jetzt sie in Kronach nicht feiern wollten, was sollen wir dann dort? Man muss auch die mit einbinden. Deswegen ist es auf die Kirchweih, gerade auch in Nürnberg oder auch im Umland, so wichtig, dass die Ortsgruppenvereine, die Kirche, dass alle mit dabei sind. Das gehört zu einer Kirchweih, zu einem Volksfest.
Es muss getragen sein durch die Menschen auch.
Es muss getragen sein durch die Menschen, ja. Mhm. Und natürlich, ich bin ja bei vielen Sitzungen dabei, hört man dann schon die Klagen, wenn man jetzt die Festzüge anschaut, wo man tolle Festzüge in Nürnberg haben, wo dann an jeden Rat, man mag sagen, das ist auch gut so, einen Menschen laufen muss zur Sicherheit. Ich habe selber schon Festwagen gefahren. Das ist, wenn jemand Bonbon schmeißt, immer eine Sache, dass nicht jemand drunter kommt. Aber da muss dann auch aus dem Kulturbot was dazugegeben werden, dass dieses Personal, dieses Sicherheitspersonal, das den Festzug abflaniert oder absichert, dass das dann bezahlt wird. Das können nicht diese kleinen Vereine machen. Ja. Und das Problem ist natürlich, dass gerade, wir haben 350 Mitgliedsbetriebe bei uns, Und da kommen fast täglich Anfragen von kleineren Ortschaften rein, die Schausteller suchen. Und das hatte ich ja unserem Ministerpräsident auch bei mehreren Telefonaten während der Pandemie gesagt. So ein Bierzapfer wie mich, den kann man austauschen, das kann man jeden lernen. Aber der Schausteller, der die Berufung hat und mit dem Karussell aufs Land fährt, um dort Freude zu bringen für die Kinder, den wird es nach der Pandemie nicht mehr geben. Und das ist leider, leider so passiert. Also es gibt viele Schausteller, die eben nicht mehr auf so kleinere Feste fahren. Und wir versuchen natürlich genau die auch ein wenig zu stützen, soweit wie es geht.
Mein Gast ist heute Lorenz Kalb, Fachmann für die Beschickung von Volksfesten mit Attraktionen. Seit 6 Generationen, haben Sie gesagt, ist diese Familie eine Schaustellerfamilie. Hätten Sie eigentlich eine Chance gehabt, auch etwas anderes beruflich zu machen? Gab es da mal so eine Ausfahrt, die Sie hätten nehmen können, wo man gesagt hat, der wäre dann was ganz was anderes geworden, der Lorenz Kalb?
Ist so, ja. Also ich war 10 Jahre im Internat, das war natürlich nicht so besonders schön. Meine Enkel sind jetzt schon die 7. Generation. Ich konnte damals mein Haus in den Schwiegervaters Garten bauen und die Frau, also die Mutter meiner Frau, die war passionierte Oma, so bräuchten das, meine 2 Töchter haben nicht ins Internat gemusst. Aber ich habe das noch erlebt, dass man tatsächlich schon ein bisschen entfremdet wird, auch vom Elternhaus. Und ich habe natürlich auch den Klassiker überhaupt erlebt, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Nächstes Jahr werden es 50 Jahre, wo wir uns kennen. Und da hat mich der Schwiegervater, der war jetzt auch kein Generaldirektor, der war Handelsvertreter, aber der hat mich nicht empfangen, nur weil ich Schausteller war. Ne? Das war also tatsächlich so. Die Schwiegermutter war nett, aber er hat meine Familie erst bei der Hochzeit gesehen. Da saß mein Opa mit dem Bundesverdienstkreuz und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, vielleicht sind sie ja doch anständige Kerl. Ich weiß nicht, ob er den jungen Mann zum Mitreisen gesucht da auf der Kerber in Wilhelmsdorf gesehen hat oder wen er gemeint hat, wer Schausteller sind. Wir waren zum Schluss ein Herz und eine Seele, sind miteinander zum Club. Ich habe sein Häusler mit renoviert. Also das war ein reines Vorurteil. Und ich denke, spätestens wie ich bei Kanzler Schröder in persönlichen Räumen zum Essen eingeladen war, war er ein bisschen stolz auf mich.
Und Ihre Frau tatsächlich, das ist wiederum so eine Eigenheit der Schausteller, die wird als, als Zivilistin bezeichnet. Die
Private.
Private, als Private. Private. Aha. Ja. Das heißt, die ist nicht aus einer Schausteller-Dynastie.
Nein.
Und das ist so ein bisschen standesgemäß oder standesdünkel.
Nein, das ist, ist Quatsch. Es gibt viele, viele, die da eingestiegen sind und haben einen Ehepartner oder Lebensgefährten oder Gefährtin gefunden, die nicht von den Schaustellern abstammen. Also das gibt schon. Und ich sag's heute, meine Frau ist heute mehr Schaustellerin wie manch andere, die von was weiß ich wie viele Generationen kommt. Also die hat auch diese Gen in sich, dass sie 4 Wochen vor Ostern im Haus nicht mehr zu halten ist und im Wohnwagen will. Also jetzt, wo wir in einem gewissen Alter sind, wo wir eigentlich ein bisschen Ruhestand haben könnten, sagen wir, aber im Haus bleiben auf keinen Fall. Also das geht nicht. Wir müssen weiter mitfahren und mitreisen.
Als Schulkind, haben Sie gesagt, waren Sie mehrere Jahre im Internat, haben da jetzt nicht die besten Erinnerungen daran. Es ist ja allgemein immer die Frage bei solchen reisenden Familien, wo auch die Kinder, ja, im Zirkus ist es ja ähnlich. Es gibt eigene Zirkusschulen, wo die Kinder dann beschult werden. Es gibt auch Seelsorger, die reisende Schausteller betreuen, also Pfarrer, die sich darum kümmern. Wie ist dieses Netzwerk? Also kann man da als Familie tatsächlich intakt mehrere Jahre durchgehen?
Kann man, aber man muss sich sehr viel Mühe geben. Das muss jeder individuell lösen. In meinem Fall, wie gesagt, war die Oma da, dass die Kinder dann betreut wurden. Und wir haben es natürlich auch Freitag immer geholt, auf welchem Festplatz auch immer, auch wenn es noch so weit war, dass der Bezug zum Elternhaus eben bleibt, unsere 2 Töchter. Aber es ist schon schwierig. Also es gibt Bereichslehrer, es gibt alles Mögliche. Sie haben es gesagt, es gibt auch Online-Geschichten. Das ist zwischenzeitlich. Die Schausteller bemühen sich da wirklich, ihren Kindern da eine gute Bildung auf den Weg zu geben.
Was waren für Sie die besten Jahre?
Wir haben schon Spaß gehabt als Jugendliche. Das ist ja klar, wenn man am Fahrgeschäftspult sitzt und kann da die Musik auflegen, dann ist man so ein Artist-Jockey auch für die Gäste, die da fahren und da sind. Aber meine schönste Zeit war dann tatsächlich die Autoscooter-Zeit, weil ich ja eigentlich komme ich von der schwarzen Musik her. Ich bin so Marvin Gayman und Curtis Mayfield und Al Green und solche Sachen. Und wir haben damals nur Black Music gemacht am Autoscooter und hatten da einen eigenen Fanclub und hatten da wirklich die Idee, einen Disco-Autoscooter zu präsentieren. Hatten da in Nürnberg super Erfolg. Der Disco-Light ist vielen noch bekannt. Das war richtig Spaß dabei, ja. In die Black Music ist dann die Neue Deutsche Welle reinmarschiert und da war dann schon die Vielfalt da und die Nena war natürlich, die haben alle geliebt.
Und Sie haben eine lange Tradition, genauso wie Ihre Familie. Was waren denn tatsächlich die ersten Schaustellergeschäfte, die Sie betrieben haben, wo Sie sich als Kind vielleicht auch noch dran erinnern?
Naja, mein Vater hat in den 60er Jahren eine Fahrgeschäftsneuheit auf den Markt gebracht, die leider nicht funktioniert hat. Schausteller neigen ja dazu, aus dem Bauch zu entscheiden. Ich habe denselben Fehler auch mal gemacht, komme ich gleich dazu. Und dann haben wir mit einem Fahrgeschäft meines Vaters, das ich ihm abgekauft habe, angefangen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann hatte ich das Glück, mit meinem Schwager zusammen diesen Autoscooter, einen Nürnberger Schausteller, der auf die Kirchweih nur unterwegs war, und haben den dann richtig aufgepeppt. Dann später sind verschiedene Geschäfte dazugekommen. Wir hatten dann 3 Autoscooter. Dann ist mein Vater sehr krank geworden, hat Lungenembolie gehabt und der hatte immer Verlosungen. Und dann haben wir die Verlosungen gemacht, haben den Autoscooter verkauft, haben dann aber auch wieder innovativ dort so Seidenblumenkreationen, Figuren, Kunstgewerbe ausgespielt, also um da auch mal irgendwas anderes reinzubringen in den Markt. Und später dann die Gastronomie, die ich auch schon seit über 30 Jahren mache, haben wir dann versucht, mit diesen Flatscreens, die wir haben, Musik zu mitlesen. Wir machen ja bei uns, bei Heidis Treff, das heißt so wie meine Frau, da machen wir nicht Karaoke. Da würde ja Instrumentalmusik laufen und einer würde singen oder jaulen, je nach Begabung. Wir machen Musik zum Mitlesen. Ja? Und die unterhalten sich, die Leute, und schauen da ein wenig hin. Und auf einmal kommt New York, New York. Und plötzlich denkt sich jeder, Mensch, ich habe doch da was anderes gesungen immer. Ja. Was steht denn da?
Der Originaltext.
Und auf einmal singen alle, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe natürlich auch einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mit einem guten Bekannten ein doppelstöckiges Kindergeschäft, gigantisch. Wir haben den Umweltpreis der Stadt Regensburg bekommen, 12 Meter hoch, eine Piratenstadt. Die Kinder konnten praktisch aufs Karussell rauflaufen, hatten dort 6 Räume, wo sie die Piratenstadt besuchen konnten und Fragen zur Umwelt und Menschenrechte machen mussten. Und das war leider zu aufwendig für die damalige Zeit. Da habe ich viel Geld kaputt gemacht. Also ich habe auch mal einen Flop in meinem Leben. Niederlagen muss man bei uns auch einstecken. Aber dann heißt es aufstehen, schütteln und weitermachen.
Vielleicht waren Sie Ihrer Zeit einfach voraus. Vielleicht kommt das noch.
Das ist möglich,
ja. Auf der anderen Seite, wir haben ja vorhin schon gesprochen über größer, schneller, weiter. Also Legoland, Disneyland, Playmobil, Funpark, Phantasialand. Wohin geht die Reise?
Ja, die Freizeitparks, ich besuche auch immer wieder welche, man schaut sich um, gerade Europapark ist ein toller Park. Aber ich habe keine große Angst, weil wir einen großen Vorteil haben und das ist eintrittfrei. Ja, zuerst an einem Freizeitpark, wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann zahlt man zuerst einmal eine riesen Eintrittssumme, ja, für die ganze Familie. Und dann steht man vielleicht eine Stunde an der ersten Fahrattraktion, weil man die anderen auch alle da fahren wollen. Und kann gar nicht die Fahrgeschäfte alle nutzen. Und wenn man essen und trinken will, zahlt man trotzdem extra. Und wenn man spielen will, auch. Ja. Und das ist dann, wo das Volksfest dann doch wieder hervorsticht, weil wir die Möglichkeit haben, dass man erstmal sich alles anschaut und dann ganz gezielt Geld ausgibt. Und ich bitte dann immer unsere Gäste wirklich, aber die mich mal fragen, wie ich den Preisen sage, Leute, wenn die richtig kalkulieren würden, dann würde das in die Decke schießen. Wir versuchen, volkstümlich zu sein, aber bitte vergesst nicht, wenn er heute zum Italiener geht mit 2 Kindern, kostet es auch Geld, wenn man isst. Und am Volksfest tut man oft das Essen und Trinken und die Fahrgeschäfte vermischen. Ja, und sagt dann, jetzt habe ich einen 100er ausgegeben, Mensch. Man muss nur daran denken, dass man beides hatte. Ja. Und deswegen versuchen wir auch immer, möglichst viel anzubieten, was nichts kostet, nicht über die Preisschiene geht, dass die Leute sagen, das ist was man wert.
Der BR-Schlager Brunch neigt sich dem Ende zu, heute mit Schausteller Lorenz Kalb. Nach dem Herbstvolksfest liegt der Herbst aber noch vor uns. Was steht als nächstes an? Worauf können wir uns freuen und wo können wir Sie treffen?
Ja, jetzt gibt es das fränkische Volksfest in Crailsheim, das witzigerweise in Baden-Württemberg liegt, also in Hohenloher Land. Mhm. Aber dann kommt die von der Kirchweih natürlich, die Königin der Kirchweih. Da freuen wir uns sehr drauf, weil wir auch viele Stammkunden dort haben. Und natürlich unser Christkindlesmarkt, wo wir mit der Feuerzange, mit der kleinen Feuerzangebowle gastieren am Markt der Partnerstädte da am Eck, wo wir die Gelegenheit haben, dann auch mal ohne Musik auch mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Also die Saison endet erst am 24.12. bei uns.
Sie werden jetzt 69 Jahre alt. Wie lange wird sich das Karussell noch drehen?
Ja, ich hoffe sehr lang. Das wird der da oben, der auf uns herabschaut, entscheiden. Im Moment fühle ich mich gut. Ich hatte heuer mal eine Schwächelphase, wo ich im Krankenhaus war, 3 Wochen. Da, wo es gleich wieder merkst, es könnte auch andersrum laufen. Habe mich sehr gefreut über die gute Betreuung im Klinikum Nord. Also, aber ich hoffe lang genug und ich möchte, solange es geht, auf den Volksfesten unterwegs sein. Genau wie meine Frau auch.
Lorenz Kalb. Vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ich bedanke mich auch.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.